Campus.
Das Internet macht sehr viel Information möglich. Ich kann auch anfragen, wie ist bei euch irgendwie das Thema Löhne, was verdienen die Leute. Wenn ich jetzt vor Ort bin und einfach in den Hostel gehe, kann ich auch mal mit Leuten vor Ort sprechen. Was verdienen die? Ich kann entsprechend mehr Trinkgeld geben, dass es vielleicht direkt bei den Menschen vor Ort ankommt. Oft versackt ja das Geld auch einfach in Hierarchien. Und wir könnten dann das Geld, was wir als Reisebudget haben, auch entsprechend einsetzen, dass die Menschen vor Ort was davon haben, dass wir da sind. Das wäre jetzt ein finanzieller Aspekt. Ich kann mir aber auch überlegen, wenn ich zum Beispiel verreise, einfach Kleinigkeiten von zu Hause mitzunehmen, die ich verschenke. Mhm. Einfach Souvenirs von zu Hause dabei zu haben und zu sagen, hey, ich komme aus Berlin, ich nehme jetzt typische Sachen aus Berlin mit, die ich vor Ort auch mal jemand schenken kann. Jemand, der mein Zimmer geputzt hat. Oder ja, also um einfach kulturell auch eine Verbindung zu schaffen, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das sind auch Kleinigkeiten an ganz vielen Stellen, sich dafür zu interessieren. Was machen diese Menschen, die vielleicht mein Zimmer putzen oder mein Essen servieren?
Ja, dann heißt es also, dass der Tourismus sozusagen als ein kultureller Austausch dient. Was auch ja ein wichtiges Stichwort ist in diesem Thema. Ist es dann vielleicht logischer, dann in Orte zu fahren, wo der Tourismus nicht besonders, nicht so intensiv ist, zum Beispiel in Tadschikistan, also um eben nachhaltig oder nachhaltiger zu reisen und rücksichtsvoller?
Also da sind wir so ein bisschen bei dem Problem der Backpacker. Ja? Also was sozusagen früher der Geheimtipp der Rucksackreisenden war, Bali, da gucken Sie sich mal die Entwicklung eines Zielgebietes an, das könnte jetzt ab morgen Tadschikistan zum Beispiel sein. Ja? Die Frage ist immer, in Lonely Planet werden Sie wahrscheinlich kennen. Lonely Planet hat genau so angefangen, indem eben ganz viele ganz coole Backpacker durch die Welt gereist sind und gesagt haben, boah, hier ist ein ganz toller Strand. Ja. Mittlerweile haben wir eine Plattform, die heißt Beach Inspector, die machen Filme und Bewertungen weltweit über Traumstrände. Das ist jetzt sozusagen 25 Jahre nach dem Start von, ungefähr nach dem Start von Lonely Planet. Das Problem ist nicht, dass Einzelne dahin reisen, sondern das Problem ist, was macht es mit der Destination, also dem Zielgebiet? Was hinterlassen wir dort? Wie verändern wir die einheimische Kultur, indem wir dorthin reisen? Und da glaube ich, da muss man schauen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich reise irgendwo hin und boah, das ist ein super Geheimtipp und das ist ganz billig im Moment und so weiter, da müssen jetzt alle nochmal schnell hin, bevor die Reiseindustrie dort angekommen ist, dann machen wir eigentlich genau das. Wir sind Wegbereiter für einen größeren Tourismus. Das dauert ein paar Jahre und dann wird dort das erste Hotel gebaut und Das ist die Entwicklung eines Zielgebietes. Aber Ihre Frage ist natürlich komplett berechtigt. Sie können zum Beispiel sagen, ich reise nach Tadschikistan, aber vielleicht mit einer anderen Haltung. Also ich stelle immer wieder fest, dass eine gewisse Anspruchshaltung von unserer Seite auch da ist, wenn wir reisen. Ja? Weil wir natürlich einen ganz anderen Lebensstandard haben. Und ich denke immer, wenn man es schafft, sich ein bisschen vor Ort auch anzupassen und sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was denn im Zielgebiet passiert, durch das, dass ich dort auf dieses System Einfluss nehme. Ich und wahrscheinlich nach mir noch 100 andere oder 1000 oder 10.000 andere, dann kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, wie man sich vor Ort verhalten könnte.
Okay. Campus. Ja, wir haben eben schon mit Claudia Brözel darüber geredet, wie man sich vor Ort nachhaltiger verhalten kann. Und uns dann noch gefragt, was es mit der Digitalisierung zukünftig im Tourismus auf sich hat.
Im Tourismus ist es so, dass wir ja sehr stark mit Informationen arbeiten. Das heißt, ein Bild, ein Bewegtbild, eine Bewertung und so weiter, das sind alles Informationen, die alle Geoinformationen, die Sie auch über Zielgebiete, wo Sie hinreisen wollen, im ersten Schritt mal wahrnehmen. Das kriegen Sie heute alles übers Netz. Vor 20, 25 Jahren war eine Urlaubsbuchung ganz anders aus als heute. Sie mussten sich die Zeit nehmen, ins Reisebüro zu gehen. Da saß jemand, der speziell ausgebildet war, der hat irgendwelche Kataloge vor sie hingelegt, wo der Veranstalter ein Jahr vorher im Zielgebiet Kontingente eingekauft hat und ihnen dann einen Preis angeboten hat für eine bestimmte Reise. Wenn Sie sich das heute angucken, Sie können heute ins Netz gehen und Sie können überall Informationen finden. Sie können sich selbst ein Flugticket kaufen und vielleicht kennen Sie Portale, auf denen Sie einen Preisvergleich machen. Auch das war ja früher für den Endkunden gar nicht denkbar. Dadurch ist eine riesige Transparenz entstanden. Wenn wir jetzt mal in Richtung Nachhaltigkeit denken, wir gehen zum Beispiel in Richtung VR-Brillen, also virtuelle Realitäten. Die sind zum Beispiel gehbehindert. Sie können trotzdem über eine virtuelle Realität eine Bergbesteigung mitmachen. Also das ist heute alles möglich und es ist auch möglich, also es gibt schon solche Ansätze, wenn wir jetzt an Schutzgebiete denken oder an Gebäude, die wir schützen möchten. Da haben wir ja immer die Diskussion, wenn wir es schützen, müssen wir es absperren. Das bedeutet, es kann nicht jeder rein. Dann können wir einen höheren Preis draufsetzen. Wird viel in Nationalparks diskutiert, weil es Besuchergrenzen gibt. Dann muss man das vielleicht in der Hauptreisezeit teurer machen. Dann ist es wieder nicht unbedingt sozial. Man könnte aber ganz einfach sagen, oder es wird auch an manchen Stellen schon gemacht, dann nimmt man eine VR-Brille und dann kann man trotzdem zum Beispiel einfach die Stadt Venedig besichtigen, ohne dass jetzt alle dahin fahren müssen.
Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wenn ich nicht selber da bin. Also die richtige Atmosphäre bekomme ich ja über diese Brille nicht mit, oder?
Naja, probieren Sie das mal aus. Also ich habe das schon mehrfach gemacht. Ich mache das manchmal auch mit meinen Studenten. Es gibt ein sehr schönes VR-Spiel sozusagen. Da sitzen Sie in einer Achterbahn. Und es gibt ganz viele Leute, denen wird es regelmäßig schlecht, einfach nur indem sie die VR-Brille aufhaben, weil sie tatsächlich dieses Gefühl bekommen, wie es ist, als ob sie in dieser Bahn sitzen. Es gibt Leute, die sich spontan irgendwo festhalten und so weiter und so fort. Also die Technik ist da schon recht weit und wenn wir uns so rasant weiterentwickeln, sind wir in ein, zwei Jahren so weit, dass wir riechen, dass wir vielleicht auch einen Wind spüren und so weiter. Also ich glaube, das ist durchaus möglich. Und Sie haben natürlich recht, es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel sagen kann, meinen Freunden, ich war dort.
Und der kulturelle Austausch, der bleibt dabei ja eigentlich auch wieder auf der Strecke.
Der kulturelle Austausch bleibt auf der Strecke. Ich rede jetzt aber von meinetwegen schützenswerten Gebieten oder das Stichwort war Overtourism. Man könnte ja zum Beispiel anstelle einer Stadt wie Venedig, Barcelona oder Reykjavik, Berlin, ja, wir haben da Faktoren. Also Berlin hat zum Beispiel 8:1, also 8 Touristen auf einen gemeldeten Einwohner. Venedig hat sehr starke Stoßzeiten, da sind wir manchmal bei 20:1. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Lieblingsrestaurant, Sie sind 2 Personen und auf Sie 2 kommen 40 Touristen. Das ist nicht mehr witzig. Also müsste Venedig sozusagen die Türen schließen und sagen, so und so viel lassen wir rein. Und wenn Sie jetzt genau in diesem Jahr gerne dahin wollen, Sie sind aber nicht dabei, bei diesen, sagen wir entweder first come, first serve oder sagen wir, es wird teurer gemacht, ja, einfach um das Problem Overtourism anzugehen, da machen sich sehr viele Leute sehr viele Gedanken im Moment, gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich kann es mir erstmal mit der VR-Brille angucken und vielleicht in 2 oder 3 Jahren hinfahren.
Aber dann ist die Vorfreude auf das Reisen ja eigentlich auch wieder weg, also man hat dann nicht mehr, also man hat ja, man geht ja auch mit bestimmten Bildern zum Beispiel in die Reise rein. Also es ist dann ja dann, da fehlt ja eigentlich die Authentizität.
Da gibt es echt Untersuchungen dazu. Die größte Hypothese, die von vielen Leuten vertreten wird, ist genau die, die Sie gerade genannt haben. Wenn ich im Vorfeld die VR-Brille aufhabe, dann weiß ich ja schon, wie es ist.
Okay, ja, doch.
Ganz, in, Ja, ganz im Gegenteil. Also es ist so, dass Menschen zum Beispiel, gerade bei dem Kollegen, der über die VR-Brille Menschen ihre Reise buchen lässt, tatsächlich auch mit Hotels und so, der sagt, also die Vorfreude wird immer größer, weil ich ja schon ungefähr weiß, so und so sieht das Hotel aus, ich bin da schon mal durchgelaufen und dann habe ich nicht mehr ganz so einen großen Unsicherheitsfaktor, also ich rede jetzt hier nicht von Abenteuertourismus, sondern von Pauschaltourismus, dann habe ich hier nicht so einen großen Unsicherheitsfaktor und dann kann ich mich vielleicht tatsächlich auf andere Dinge, zum Beispiel den kulturellen Austausch, konzentrieren.